Für die nächste Zeit möchte ich mit einer neuen Predigtreihe beginnen. Und zwar eine Predigtreihe, bei der es um Gottes Plan für unser Leben geht. Da gibt es verschiedene Wahrheiten, die uns alle irgendwo geläufig und bekannt sind, gar nichts besonders Neues, vielleicht aber von der Zusammenstellung etwas, was uns helfen kann zu erkennen, dass Gott es möchte, dass wir in unserem Leben in seiner Freiheit leben. Seine Freiheit ist nicht immer das, was wir uns unter Freiheit als Menschen vorstellen. Also so nach dem Motto, Freiheit heißt, ich tue und lasse, was ich will und wozu ich gerade Lust habe. Sondern Freiheit heißt für mich, soweit gehe ich schon mal voraus, dass ich in der Lage bin, das, was mir wichtig geworden ist, auch wirklich tun zu können. Ihr merkt den Unterschied. Nicht beliebig, sondern fähig, das Gute zu tun. Darum soll es mir gehen. Ich möchte anfangen, ganz am Anfang der Bibel, ihr habt gesehen, in 1. Mose 3. Und wenn ich mir so die allerersten Blätter der Bibel ansehe, dann erkenne ich, dass es Gott ganz, ganz wichtig war, bei seiner Schöpfung etwas hinzubekommen, was das Herz der Menschen so richtig trifft und erreicht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn sowieso und dem Heiligen Geist, aber auch zwischen ihm und den ersten Geschöpfen, also als Menschen, Adam und Eva und darüber hinaus sogar zur gesamten Natur, eine absolute, perfekte Einheit vorhanden war. Es gab eine echte Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, es gab nie zu dieser Zeit ein schlechtes Gewissen. Es gab nie die Situation, dass jemand etwas getan hätte, was ihm selbst oder Gott oder der Natur oder sonst irgendjemandem geschadet hätte. Es gab nur ein absolut perfektes Miteinander. Etwas, was wir uns heute, ich denke selbst in unseren Träumen, gar nicht mehr vorstellen können. Wenn ich an das Gebet von Gisela vorher denke, wo es ja auch um das ging, was sich in unserer Zeit im Moment alles so tut und verändert, das ist genau das Gegenteil von dem, wie es ursprünglich gedacht war. Ein perfektes Miteinander durch die Einheit mit Gott. Aber die Menschen waren nicht nur auf dieser Erde einfach so, um irgendwo da so rumzuleben oder wie auch immer, sondern sie waren geschaffen mit einem Auftrag. Auch das gehört zu unserem Menschsein mit dazu, zu verstehen, kein Mensch, der auf dieser Erde lebt, ist ohne einen Grund da. Diese Gründe sind oft von anderen zerstört worden, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die vieles kaputt gemacht haben. Aber grundsätzlich von Gott her ist es so, dass jeder Mensch für ihn wichtig ist, nicht nur wichtig ist, weil es eben sein Geschöpf ist, sondern auch wichtig ist, weil es seinem Plan entspricht, das, was da ist, ständig zu verbessern, zu verwalten, es zum Guten zu wenden, wo das vielleicht noch nicht der Fall war. Sie hatten am Anfang den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Zu bebauen und zu bewahren. Und am Ende der Zeit oder im Laufe der Geschichte wurde daraus mehr dieser Gedanke, dass wir uns die Erde untertan machen, das heißt, wir wollen sie beherrschen. Nicht bebauen und bewahren, sondern beherrschen. Das Beste für uns daraus ziehen. Und wenn ich die vielen Wunden auf dieser Erde sehe, die heute da sind, die dadurch entstanden sind, ist das schon furchtbar, das so mitzusehen. Aber unser Auftrag war es, einfach das Ganze gut zu gestalten und zum Guten zu nutzen. Und dazu hatte er den Auftrag, den Tieren Namen zu geben. Ich habe mich früher oft gefragt, was soll das? Warum gibt Gott dem Menschen den Auftrag, den Tieren einen Namen zu geben? Hätte er doch auch selber machen können oder das einfach so geben können, dass jeder genau wusste, wie die einzelnen Tiere heißen. Aber nein, es geht um etwas anderes. Wenn ich Wir haben das heute nicht mehr so intensiv, aber wenn ich so an die Zeit zurückdenke, als unsere Kinder geboren wurden, da haben wir uns ziemlich genau überlegt, welchen Namen wir unseren Kindern geben wollen. Das war nicht nur Zufall, natürlich haben wir uns auch mal so ein Buch gekauft, wo überhaupt so eine Riesenlatte drin stand, mit Erklärungen und allem Möglichen dabei, aber wir haben überlegt, was ist uns wichtig für dieses Kind? Was ist uns wichtig, worauf wollen wir achten? Und dabei ist mir diese Verbindung gekommen und ich habe gesehen, das ist die Aufgabe des Menschen gewesen, an jedem Tier zu sehen, zu verstehen, das ist die Stärke. Das ist das, was da drin steht. Und dementsprechend etwas zu suchen, womit man dieses Tier nennen konnte und, was ich glaube, damals auch kommunizieren konnte in irgendeiner Weise mit den Tieren. Wie auch immer das möglich war, brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, ist nicht das Entscheidende. Aber wichtig ist, es gab ein perfektes Miteinander zwischen dem Menschen und Gott, zwischen dem Menschen untereinander und zwischen dem Menschen und der gesamten Natur. Mit all dem, was dazu kam. Und es gab eine völlige Freiheit. Die Menschen durften tun, was sie wollten. Und damit sie das konnten, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, gab es eine einzige kleine Einschränkung. Wenn ich diese Einschränkung nicht habe, kann ich nicht mehr tun, was ich will. Denn ich habe nicht die Möglichkeit, mich dagegen zu entscheiden. Also musste es etwas geben, um sich auch gegen den Willen Gottes entscheiden zu können. Und das war eben dieser eine besondere Baum im Garten. Und dazu lese ich uns jetzt mal die ganze Geschichte, auch wenn sie lange ist, aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 19. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Doch. Natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen, erwiderte die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange widersprach, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und selbst wissen, was gut und was böse ist. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte erschienen schmackhaft. Er war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze daraus. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief nach dem Menschen. Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir verboten hatte? Adam erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, die hat mir von den Früchten des Baumes gegeben. Da habe ich gegessen. Daraufhin stellt Gott der Herr die Frau zur Rede und sagt, was hast du da getan? Die Frau verteidigt sich, die Schlange hat mich verführt, deshalb habe ich gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Du allein von allen Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und zur Frau sagte er, ich werde deine Schwangerschaften sehr beschwerlich machen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehnen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte er, du hast deine Frau auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten hatte. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Pflug stehen. Und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst trotzdem von ihm leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir dein Brot erarbeiten und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Soweit dieser Abschnitt aus 1. Mose 3, in dem ganz, ganz vieles an dem beschrieben wird, was uns Menschen von Gott getrennt hat und wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Das Erste, was passiert, ist, Adam und Eva verlieren ihre Beziehung. Ich habe eben gesagt, es gab eine perfekte Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Es gab kein schlechtes Gewissen, keine Angst, kein Misstrauen, keine Unsicherheit, keine Hilflosigkeit. Es gab einfach nur ein Zuhause-Sein. Gemeinsam Dasein. Ein Miteinander. Und jetzt, wo sie mitkriegen, dass Gott kommt, verstecken sie sich. Und man merkt, wie stark Sünde unser ganzes Leben prägt. Wie stark etwas, was wir gegen den Willen tun, unser Leben verändert. Und es fängt häufig damit an, dass zunächst einmal Angst entsteht. Die Beziehung, die perfekt war, ist nicht mehr perfekt. Sie ist nicht mehr in Ordnung. Das schlechte Gewissen taucht auf und noch einige andere Sachen mit dazu. Aber es ist nicht nur so, dass die Beziehung zu Gott gestört ist, sondern es ist auch schon die Beziehung untereinander gestört worden. Es steht da, sie erkennen, dass sie nackt sind, und machen sich etwas, um ihre Nacktheit zu verbergen. Etwas, was es vorher nicht gab, denn es gab ja kein schlechtes Gewissen, es gab keine Scham, es gab keine Angst, keine Unsicherheit, nur Offenheit. Und plötzlich ging das nicht mehr. Es war einfach nicht mehr da. Dieses Miteinander, dieses perfekte Zusammensein, sondern man schuf etwas, um sich ein bisschen voreinander zu verstecken. Und die Unterschiede zu verbergen. Schon interessant, wenn man das sieht, wie schnell das passiert ist. Und was noch viel, viel gravierender war, das ganze paradiesische Leben, was es vorher gab, war vorbei. Bis dahin lebten sie von den Früchten an den Bäumen. Ob sie irgendwas getan haben, außer mit den Tieren zu reden, weiß ich nicht, wie weit sie schon die Äcker und alles Mögliche angelegt haben, kann ich nicht sagen, aber es war bis dahin leicht. Es war eine Aufgabe, die Spaß gemacht hat, die aufgebaut hat. Und jetzt auf einmal ist es zu Ende. Das Miteinander zu Ende, die Beziehung zu Gott gestört. Und die Arbeit wird plötzlich viel schlimmer. Dornen und Disteln sollen die Felder tragen. Das ist das, was Gott dem Adam deutlich macht. Und er sagt, du wirst dich dein Leben lang mit Mühe und Not ernähren müssen. Wenn ich unsere heutige Situation hier bei uns sehe, glaube ich, können wir uns das gar nicht so richtig vorstellen. Wenn ich sehe, wie das in anderen Ländern dieser Erde ist, die wirklich mit Mühe und Not irgendwie überleben können, dann ist es anders. Und selbst hier, ein paar hundert Jahre zurück, 200 Jahre zurück, als die Hunsrücker in großen Scharen nach Brasilien ausgewandert sind, weil es hier oben nicht genug Wasser gab, damit die Felder genug tragen konnten und die Familien ernähren konnten. Ganz andere Zeiten. Für uns heute schon völlig fremd, aber ist nur 200 Jahre her. Und trotzdem sind diese Veränderungen da und man merkt einfach, das paradiesische Leben existiert nicht. Und das, was wir heute haben, wo wir mehr oder weniger das andere ausnutzen und dadurch selber gut leben können, ob das besser für uns ist, ist noch die große Frage. Oder ob wir uns dadurch nur umso mehr schuldig machen. All das, was die Menschen auszeichnete, was sie hatten, all das war weg. Das Besondere, das Miteinander, das Schöne, das paradiesische Leben war zu Ende. Und trotzdem, schon in diesem ersten, auf diesen ersten Seiten der Bibel, in diesem einen Kapitel, beschreibt Gott oder deutet es zumindest an, was dann später durch die ganze Bibel hindurch weiter entfaltet und erklärt wird, bis ins Neue Testament hinein, dass es einen Plan gibt, der weitergeht. Gott hat schon damals deutlich gemacht, es gibt einen Plan, das Ganze wiederherzustellen. Er macht deutlich, dass der Mensch von Gott wieder angenommen werden wird. Das ist da noch ganz wenig angedeutet, aber es wird deutlich gemacht, dass mit diesem Bild, mit der Schlange und dem Kopfzertreten der Schlange und dabei aber tödlich vergiftet worden zu sein, schon als erster Hinweis auf das, was Jesus letztendlich dann für uns am Kreuz getan hat. Da fängt diese Andeutung schon an, was, wie gesagt, später dann genauer erklärt und erläutert wird. Aber es wird deutlich, nicht die Menschen fangen an, wieder etwas herzustellen. Das geht nämlich nicht. Sondern Gott beginnt, den Weg wieder vorzubereiten, damit es wieder zu diesem Miteinander kommt. Das, was mir wichtig wurde, ist das, was ich immer und immer wieder erlebe bei Menschen, die ohne Gott leben, Menschen, die Angst vor Gott haben, ist, dass sie dieses Gefühl der Ablehnung haben, dass sie sich selber abgelehnt fühlen. Dass sie glauben, niemand, kein Mensch vielleicht sogar, oder auch erst recht Gott nicht, will etwas mit mir zu tun haben. Und Gott macht schon hier deutlich, es geht weiter. Ich lasse euch nicht einfach so jetzt hier krepieren. Ich bringe euch auch nicht direkt um, so wie sie das selber vielleicht verstanden hatten mit dieser Aussage zu dem Essen der Frucht, sondern es wird einen weiten Weg geben. Aber ich bin trotzdem bei euch. Ich bin trotzdem nicht ganz weg. Ich lasse euch trotzdem nicht ganz los. Ich lasse euch trotzdem nicht ganz von mir weglaufen. Und dazu kommt dann zudem der Freiheit von der Ablehnung, natürlich auch die Freiheit von der Angst. Von der Angst, wie wird das werden? Wie kriegen wir das hin? Fragen, die wir bis heute kennen. Immer wieder. An der einen oder anderen Stelle finden wir das immer, egal ob das über die Gesundheit läuft, ob was über die finanziellen Sachen läuft, ob das über Beziehungen läuft, immer dieselben Themen erstaunlicherweise. Die Fragen, die da sind, wie wird das werden? Kriegen wir das hin? Klappt das? Haben wir eine Möglichkeit weiterzukommen? Diese Fragen beantwortet Gott. Er gibt dem Menschen eine Hoffnung und damit auch das, worum es mir bei den kommenden Predigten im Einzelnen dann an unterschiedlichen Punkten auch näher gehen wird, nämlich Gott schenkt dem Menschen die Perspektive, dass es einen Weg zur Freiheit gibt. Hier wird es noch nicht so ganz klar beschrieben, aber im Rest der Bibel ganz, ganz ausführlich. Ich wollte das nur schon mal so ein bisschen andeuten, damit ihr auch versteht, worum es mir geht. Der Weg, um wieder dahin zu kommen, dass es uns gut geht, geht nicht darüber, dass wir es schaffen, besser zu werden. Dass wir es schaffen würden, auf den Feldern Dornen und Disteln auszurotten, kriegen wir nicht hin. Egal mit welchem Gift wir die Sachen vernichten, es kommen immer wieder neue, die Resistenzen dagegen und immer wieder neuen Schaden anrichten. Egal, was wir tun, um unsere Sicherheiten herzustellen, irgendein Depp kommt wieder an und meint, er muss wieder Krieg führen. Egal, was wir alles Gutes miteinander hinkriegen und aufbauen, irgendjemand kommt immer wieder an und macht alles kaputt. Wenn ich dran denke, die Urlaubszeit liegt vor uns, wie oft ich das erlebt habe mit meinen Kindern, wenn wir irgendwo am Strand waren und sie eine Sandburg gebaut haben. Irgendeiner kam immer, der sie kaputt gemacht hat. Typisch. Wir Menschen. Nicht jeder ist da gleich, aber wir als Menschheit insgesamt kriegen es immer wieder hin, das Gute, was wir wollen, das Schöne, was in unseren Augen etwas bedeutet, das, was wir geschaffen haben mit unseren Händen, vor allen Dingen bei kleinen Kindern, die ja nicht so den großen Überblick haben, irgendeiner macht es immer kaputt. Das ist das Leben auf dieser Erde. Das ist das Leben von Menschen, die ohne Gott leben. Ich weiß, dass es viele gibt, vielleicht nicht bei euch hier, aber auf diesem Globus, die das, was ich sage, nicht glauben würden. Aber wenn ich mal genau hingucke und schaue mir das an, schaue mir die Länder an, wo die Menschen nach dem Willen Gottes leben, ich sage jetzt mal vorsichtig, sogar nach dem Leben der Götter, die sie für Götter halten, ändert sich ihr Verhalten. Und sie bemühen sich zumindest, sich einigermaßen anzupassen. Weil sie wissen, die Götter sind stärker als wir. Wenn ich Christ bin und erlebe, es gibt einen Gott, der ist nicht nur da, dass er sagt, jetzt seht mal zu, dass ihr es schafft, gut genug zu werden, damit ich euch irgendwann vielleicht wieder annehme, sondern der sagt, ich weiß, dass ihr es nicht könnt. Ihr habt gar nicht die Fähigkeit dazu. Ihr habt gar nicht die Kraft dazu und deswegen komme ich auf euch zu. Und mache alles, um alles wiederherzustellen. Also stellt euch das mal vor, ich fahre jemand anderem das Auto kaputt. Und er geht nicht her und sagt, jetzt sieh zu, wie du das Ganze wieder bezahlt kriegst und alles in Ordnung bringst oder deine Versicherung oder was auch immer, sondern der sagt, ich mach das schon. Ich weiß, du kannst es im Moment nicht. Aber es geht nicht nur um Blech, sondern es geht bei Gott um das Leben. Es geht bei Gott um das, was das Leben ausmacht. Um das, was wirklich wichtig ist, was wirklich von Bedeutung ist. Und Gott sagt, das könnt ihr nicht wiederherstellen. Wenn ich als Mensch einen anderen umgebracht habe, das kann ich nicht wieder gut machen. Wir waren am Dienstag bei Open Doors in Kelkheim und haben von einem Mann eine Geschichte gehört, etwas, ja, ich sag mal so, womit man uns als Pastoren da so ein Stück weit wirklich gereizt hat und auf die Spitze gebracht hat. Und zwar ging es darum, in einem islamistischen Land, also wahre Geschichte wohlgemerkt, in einem islamistischen Land sind die Islamisten wieder dran, ein Dorf nach dem anderen zu überrennen, die Christen umzubringen, die Frauen zu vergewaltigen und so weiter und so weiter. Dann ist da ein Mann, der mit seiner 14-jährigen Tochter alleine lebt, weil seine Frau schon umgebracht wurde. Weil es der schon alles so gegangen ist. Und dieser Mann hat vorgesagt. Er hat sich eine Waffe besorgt. Und er geht zu seiner Tochter und verabschiedet sich von seiner Tochter und sagt, wir sehen uns drüben wieder. Und er schießt sie. Ein Mann, der Christ ist, erschießt seine Tochter, weil er ihr das, was auf sie zukommen würde, nicht zumuten möchte. Er weiß, wenn sie bei Gott ist, geht es ihr besser, als wenn sie jetzt gleich vergewaltigt wird und alles Mögliche mit ihr angetan wird. Und er geht davon aus, wenn ich das tue, bringen die mich gleich im Anschluss dazu auch um. Aber als die Islamisten kamen und gesehen haben, was er gemacht hat, haben sie ihm gesagt, und du glaubst, wir würden dir jetzt den Gefallen tun, dich umzubringen? Nein, du wirst dein Leben lang mit dieser Schuld leben müssen. Und dann haben wir für diesen Mann gebetet, weil er große Probleme damit hat. Einer hat ihn gefragt und hat ihm gesagt, wie wirst du damit fertig? Und er sagt, es gibt Tage, da geht's. Aber die meisten nicht. Das ist das, was Menschen tun. Und wenn Gott einem Menschen vergibt, ist alles an Schuld weg. Egal, ob es jetzt richtig oder schlecht war. Ob es aus gutem Motiv oder schlechtem Motiv passiert ist. Egal, wenn wir als Menschen uns von Gott unsere Schuld vergeben lassen, ist sie weg. Sie existiert nicht mehr. Und auch wenn wir selber oft wirklich lange brauchen, bis wir damit fertig werden. Denn zu akzeptieren, dass Gott uns vergeben hat und uns selber zu vergeben, ist oft noch ein ganz weiter Weg. aber trotzdem, dieser Weg ist offen. Diese Tür steht offen, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Bezahlt hat für alles. Und da nichts mehr übrig bleibt. So, wie wir Menschen weiterkommen können, wenn wir als erstes zurück zu Gott gehen und sich dadurch auch unser Leben wieder verändern kann, so sollen wir das weitergeben und auch leben in dieser Zeit. Und deutlich machen, auch wir sind Menschen. Zum Glück, vielleicht werden wir nie in eine schwierige Situation kommen. Aber selbst wenn doch, ist Gott immer noch da. Und er weiß, was unser Herz braucht. Und das Zweite, dass wir nicht nur zu Gott zurückkehren, sondern auch zu seinem Plan. Wieder dahin kommen, dass wir unsere Aufgaben wahrnehmen, zum Wohl der Welt, in der wir leben, zum Wohl der Menschen, die um uns herum leben, zum Wohl der anderen, die Jesus noch nicht kennen. Damit auch dieser Plan weitergehen kann. Und wir diese Freiheit bekommen. Auf dem Weg gibt es eine ganze Menge Hürden, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es gibt Situationen, mit denen wir selber kaum fertig werden, vor denen wir uns schämen, genau wie Adam und Eva. Und das sind die Themen, um die es mir geht in den nächsten Wochen, wo ich dann im Einzelnen versuchen möchte, auch so in einzelnen Sachen beispielhaft dann einfach Hilfen zu zeigen, wie wir frei werden können. Frei werden können von unserer Schuld, frei werden können von unserer Unvollkommenheit, nicht, dass wir vollkommen werden auf dieser Erde, das passiert erst später, aber auf diesem Weg gehen und den Weg einschlagen, wie wir frei werden, sogar von dem, was andere uns anhängen. Denn nicht immer meinen Menschen es nur gut mit uns. Nicht immer segnen andere Menschen uns nur, sondern manchmal kommen auch Flüche dazu. Manchmal aus Familientraditionen, manchmal von außen durch bestimmte Situationen. All das sind Themen, um die es in der nächsten Zeit dann gehen wird, damit wir vielleicht einen Schritt weiterkommen auf unserem Weg in die Freiheit und in der Freiheit mit Gott in dieser Welt leben können. Weil ich bin davon überzeugt, dass da, wo wir als Menschen leben, wirklich leben, so wie Adam und Eva im Garten leben konnten, da ist das anziehend, da wirkt sich das aus. Weil viele Menschen das heute nicht mehr können. Ich hoffe, dass wir da so einiges im Laufe der nächsten Wochen miteinander erleben werden. Lasst uns aufstehen und miteinander sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, der uns zur Seite steht. Ein Gott, der uns nicht nur geschaffen und geplant hat und nicht nur unseren Weg vorbereitet hat, nicht nur einen Weg geschaffen hat zur Vergebung unserer Schuld und um neues Leben zu erzielen, sondern der alles sieht. Zwischen dem, was von Anfang an der Schöpfung da war, bis zu dem, was am Ende da sein wird, wenn wir in diesem neuen Himmel, auf dieser neuen Erde da sein werden und mit neuen Aufgaben nach vorne gehen. Danke dafür, dass du mit uns gehst. Und dass du nicht nur vorbereitet hast, sondern dass du uns dazu stärkst und befähigst, dass du uns Mut dazu gibst und Hoffnung, dass du uns Frieden dazu schenkst und auch manchmal die Erkenntnis, was wir vielleicht auch selbst immer wieder blockieren. Danke dafür, dass du mit uns gehst. Und so lege ich auch diesen Tag in deine Hand und bitte dich darum, dass du uns weiter segnest, uns führst und leitest und uns in dieser warmen Zeit hilfst, auch das zu genießen, was schön und gut dabei ist. Und uns nicht zu sehr stressen lassen von dem, was wir eigentlich ja ganz gerne hätten, aber weil wir ja auch arbeiten und alles Mögliche machen müssen, nicht immer gebrauchen können. Danke dafür, dass du bei uns bist und dass wir in deiner Hand geborgen auch zum Ziel kommen. Amen. Amen. Amen.